Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche ein bisschen um Worte bei der Anmoderation ringe, mich dann räuspere, mein Gott, und dann ankündige, wen ich zu Gast habe. Nee, ich klinge wie ein Schwamm, das muss ich nochmal machen. Einen Moment. So, nun aber, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft. Ihr habt es ja schon gehört. Und dieses Mal zu Gast Andreas in der Wildi, ein Mensch, mit dem ich schon seit vielen, vielen Jahren Kontakt habe. Allerdings immer nur bisher in schriftlicher Form. Ich habe noch nie mit Andreas gesprochen, bis zu diesem jenen Tag, an dem wir unsere Mikrofone gekreuzt und miteinander geplauscht haben. Und zu plauschen gab es eine ganze Menge. Andreas macht nämlich im Grunde erstmal das, was ich auch mache, nämlich über Spiele zu schreiben vor allem und das auf eine besonders faszinierende Art. Andreas hat einen Schwerpunkt für sich schon vor vielen Jahren entdeckt, den er immer wieder verfolgt oder vielmehr eine Perspektive, die erklärt sich ein bisschen aus seinem Studium heraus. Und zwar hat er Mittelalterwissenschaften, Mediavistik studiert und guckt aus dieser Linse seit Jahren sehr gerne auf Videospiele. So. Und was das jetzt bedeutet, das kann ich euch mit Beispielen illustrieren. Ich habe hier zum Beispiel sein Schaffen, sein Werk der letzten Jahre für Eurogamer.net. Und dort lese ich einfach mal Standpede übersetzt seine Artikelüberschriften vor. Also zum Beispiel eine Ode an Videospielstatuen, dann die Ausdruckskraft von virtuellen Händen, dann die gruselige Anziehungskraft von Videogame-Dungeons, dann ein Abgleich von Plague Tale Innocence mit der schwarzen Pest, schwarzen Tod, Entschuldigung. Dann die brillante Seltsamhaftigkeit der Bücher in Morrowind und so weiter und so fort. Also, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, er hat einen ganz besonderen Zugang zu Videospielen, oft auf einer Meta-Ebene sich bewegend. Und davon bin ich ja großer Fan. Und die Sachen, die er macht, sind immer hochspannend zu lesen. Und umso tragischer ist es, dass er davon eigentlich nur schwerlich leben kann und leben konnte. Andreas hat lange Jahre versucht, sich als Spielejournalist zu verdingen. Nach seinem Studium ging das los und hat dann aber gemerkt, ach du liebe Zeit, egal ob englischsprachig oder deutschsprachig, der Spielejournalismus will kein Budget ausgeben, keine Honorare angemessen bezahlen, die diese aufwendigen Arbeiten, die er da in seine Recherchen reinsteckt, entlohnen würde. Und was das für Konsequenzen für einen Menschen wie Andreas hat und wie er sich da so ein bisschen arrangiert damit hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Besonders hinweisen möchte ich übrigens auf ein Projekt von Andreas, das er jetzt ganz frisch angestoßen hat, und zwar heißt das Game Cosmology. Wir sprechen auch in der Folge darüber, worum es da eigentlich geht. Ich kann es kurz runterkondensieren. Es geht im Grunde darum, dass Andreas gesehen hat, okay, ich kann offenbar meine Texte nirgendwo so richtig anbringen, wo sie auch angemessen bezahlt werden. Deswegen mache ich einfach ohne Zeitdruck und ohne Zeitdruck und Not selber die Artikel für mich und also nicht für mich Dom Schott, sondern für ihn Andreas. Und veröffentliche die auf der Webseite von ihm. Und die findet ihr dann alle unter dieser zusammenfassenden Klammer Game Cosmology. Das sind Essays, die sich drehen um Videospielwelten. Aber die Details dazu, über die sprechen wir in unserer Aufnahme. Und diese Aufnahme war eine sehr schöne, umso mehr, weil sich Andreas in die kleine, aber dennoch vorhandene Anzahl an Gästen von Okay Cool einreiht, die hier zum allerersten Mal in ein Podcast-Mikrofon gesprochen haben. Das war also sehr aufregend. Andreas war sehr nervös, wie er mir vorher mitgeteilt hat, aber er hat das fantastisch gemacht, ich habe das sehr genossen und ich glaube, er hat sehr schnell vergessen, dass hier gerade noch 5000 Aufnahmeprogramme mitlaufen, die übrigens uns nicht davor verschont haben, dass es trotzdem ganz kurz ein Problem mit dem Internet gab. Das werdet ihr hören, wenn es dann soweit ist. Kann ich nichts für. So, dann noch kurz. Alle werden sich fragen, was war denn los mit ihm? Wird er langsam alt? Warum hat er sich in der Anmoderation versprochen? Was ist los? Krankt der Körper? Nee, Ich kann es euch erklären. Ich habe tatsächlich jetzt ungefähr 10 Minuten vor Beginn dieser Anmoderation meine Liebe zu Oliven entdeckt. Das ist eine lange Geschichte, ich erzähle sie trotzdem. Ich habe ja Archäologie studiert und ein Schwerpunkt meiner Forschung, meiner Arbeit, drehte sich um die griechische Antike und klar, damals wie heute, Oliven, fester Teil des Speiseplans dort. Und ich mochte aber nie Oliven. Und dann dachte ich mir, als gestandener Archäologiestudent, kann doch nicht sein, ich muss doch Oliven mögen. Und dann habe ich regelmäßig einmal im Jahr mich immer hingesetzt vor so ein Gläslein Oliven, habe die gegessen und gehofft, jetzt schmeckt mir das langsam. Und im Herbst letzten Jahres hatte ich so den ersten Durchbruch, da begannen sie mir richtig gut zu schmecken. Aber jetzt, heute Vormittag, war der finale Durchbruch und jetzt schmecken mir grüne Oliven sehr gut. Ich habe hier ein kleines Tütchen gerade gegessen und dabei einen Artikel darüber gelesen, wie gesund Oliven sind. Und es war aber ein bisschen zu viel. Zu viel Antioxidantien, ich weiß es nicht. Deswegen war ganz kurz die Stimme weg, musste sich quasi erholen von dieser Geschmackskakophonie, die sich da auf das Zungenband legte. Aber jetzt geht's wieder. So. Kraft ist wieder da und damit herzlich willkommen, hallo, setzt euch, es geht jetzt los, das Gespräch zwischen Andreas in der Wildi und mir. Warum sitzt du jetzt hier? also, was hat dich gepackt, dass du gesagt hast, so, alles klar?
Gute Frage, ich denke, es hat damit zu tun, dass wir uns auf Twitter schon seit einigen Jahren kennen. So,
aber ja, es hat, ja, total.
Es hat die Hemmschwelle ein wenig gesenkt, denke ich.
Ja.
Ja.
Und das ist so lustig, weil da hast du direkt was angesprochen. Ich habe mich hier in Vorbereitung auf das Gespräch durch meine Google Drives gewühlt. Und manchmal ist es so, dass ich im Fieberwahn nachts schon Gespräche vorbereite und es dann wieder vergesse. Und dann habe ich nämlich geguckt, dann habe ich deinen Namen quasi in meine Dateien in die Suche eingegeben, habe geguckt, habe ich denn schon ein Dokument? Und dann stellte sich heraus, erstens, nein, ich hatte noch nichts vorbereitet. Aber zweitens, ich stieß auf ein antikes Dokument in meinen Unterlagen, in dem ich dich schon mal erwähnt hatte. Und dann habe ich nachgeguckt und es ist hochspektakulär. Und zwar stammt diese Erwähnung aus einem Arcu Games Newsletter aus dem Jahr 2018. Jetzt muss ich kurz ausholen. Du wirst es wahrscheinlich vielleicht noch im Hinterkopf haben, aber die Leute da draußen vielleicht nicht. Arcu Games, das war mal so ein Projekt von mir, das hat so Archäologie und Videospiele zusammengebracht. Eine total coole Idee, die natürlich jetzt nicht von mir kommt, sondern von einem amerikanischen Archäologen namens Andrew Reinhardt. Und da habe ich mir damals gedacht, mega geil, sowas will ich auch machen. Und dieses Projekt hatte selbstverständlich wie jedes Hobbyprojekt, das man völlig selbstausbeutend so überambitioniert auf die Beine stellt, auch ein Newsletter. Und da habe ich von dir geschrieben. Und jetzt pass mal auf, ich zitiere mal ganz kurz die Passage. Ja,
also
wir sind im Jahr 2018. Achte, ich zitiere. Oh, vielleicht noch im Vorfeld, ich muss mich entschuldigen für die geblähte Art zu schreiben. Es ist auch schon wieder lange her, liebe Leute. Und da geht übrigens direkt Grüße raus an die eine Person, die mir eine 1-Sterne-Apple-iTunes-Bewertung gegeben hat, weil ich mich so häufig entschuldige angeblich. Das ist jetzt nur für dich gewesen. Achtung, ich sag's nochmal. Entschuldigung, folgendes Zitat. Von den Spielen abgesehen, will ich euch aber dringend gleich Texte ans Herz legen, für die sich die, Achtung, Politur der Lesebrille lohnt. Mein Gott. Zum einen wäre da Andreas in der Wildi, der sich in seinem Artikel The Allure of Medieval Weaponry, der ästhetischen Verklärung mittelalterlichen Waffen, widmet. Kein einfacher, aber sehr lohnenswerter Text für alle, die mit diesem Thema etwas anfangen können. So, guck mal, wie lustig das ist. Einfach auf eine alte Empfehlung von dir gestoßen.
Ah, sehr schön.
Hast du noch Erinnerungen?
Gerade ganz verlegen.
Hast du noch Erinnerungen an diesen Text? Der erschien bei Eurogamer, habe ich gesehen, im Mai 2018. Genau, ja. Macht der Text noch irgendwas mit dir? Hast du den noch im Kopf?
Es ist nicht immer ganz leicht, mich an alte Texte von mir selbst zu erinnern, aber ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich da die manessische Liederhandschrift als visuelle Hilfe benutzt habe dort. Da war ich schon immer ein großer Fan davon. Und dass ich denke, ich habe über die Romantisierung der Gewalt in mittelalterlicher Literatur und Bildquellen auch geschrieben.
Exakt, ja. Wie typisch ist dieser Text denn für deinen Korpus, für deine Arbeit, für dein Werk? Wie würdest du das einordnen? Ist das ein typischer Text von dir oder ist das ein ungewöhnlicher Text von dir?
Ich denke, wenn ich mich recht erinnere, ist das relativ typisch. Also ich erstens mal, dass ich über das Mittelalter schreibe, das war sicher nicht das einzige Mal. Ich habe ja Medievistik studiert und bis jetzt war Artikel über Videospiele mein einziger Outlet für dieses Studium sozusagen.
Wieso bist du nicht in die Forschungswelt reingegangen als Mediavist? Weil ich meine, du beherrschst es ja offensichtlich.
Ja, also ich habe mir das schon immer wieder mal überlegt. Aber ich hatte wieder die Nase etwas voll von dem ganzen Uni-Zeugs und der Institution und all dem. Und dazu kommt noch, dass man halt schon eine größere Leserschaft hat, wenn man so online als Freelancer publiziert. Und ja, der Gedanke, dass ich da für vielleicht eine kleine Handvoll von Leuten so einen riesen Aufwand betreibe, war etwas schwierig irgendwie. Das war einer der ausschlaggebenden Gründe, würde ich sagen. Plus macht es einfach mehr Spaß, über Videospiele zu schreiben.
Kannst du mal das mal so ein bisschen nacherzählen? Weil das weiß ich nämlich selber wirklich auch nicht. Also von der einen Seite haben wir jetzt, du bist Student der Mittelalterwissenschaften quasi und dann auf der anderen Seite Freelancer, der über Mittelalterdarstellung und sowas in Videospielen schreibt. Was passierte dazwischen? Also war das so ein Ding, was du in deinem Studium auch immer schon im Auge hattest oder vielleicht gemacht hast? Oder war das so ein Fall von, okay, Studium zu Ende, keinen Bock mehr auf die Institution, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie sah das denn bei dir aus?
Das war etwas parallel. Also gegen Ende des Studiums, ich denke im letzten Jahr, habe ich einen eigenen Blog aufgezogen und kam dann eigentlich fast per Zufall in den Freelance-Journalismus hinein über Kotaku UK.
Moment, wie gerät man über Kotaku UK zufällig in den Spiele-Freelancing-Ding rein? Wie war das?
Ja, das hat so funktioniert, dass Rich Stanton, der damalige Editor von Kotaku UK, hat etwas über Bloodborne getweetet. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was die Details betrifft, aber es ging um die kunsthistorischen Einflüsse im Spiel und ich habe darauf Bezug genommen und in einem kleinen Kommentar dem romantischer Kunst und Beksinski, diesem dark, surreal Kunst und dann hat Rick Stanton das Erste, was er geantwortet hat, war, hast du Interesse, einen Artikel für uns zu schreiben?
Wahnsinn.
Darüber. Und das war ein ziemlicher Glücksfall und er war immer sehr, sehr offen gegenüber auch etwas schrägen Ideen. Das habe ich sehr geschätzt. Das ist, ich bin sehr, sehr ambivalent, was Freelancing betrifft, weil an den meisten Orten ist eher Skepsis vorhanden gegenüber Ideen, die ich bringe. Und häufig heißt es, es sei zu nischig oder etwas zu zu schräg für das das Publikum, das sie suchen. Ja.
Sind das Feedback-Stimmen aus dem Deutschen, aus der deutschen Branche oder ist das auch international etwas gewesen, wo du jetzt die Erfahrung gemacht hast, das wird als zu nischig abgetan?
Das war definitiv international, ja.
Ah, okay, ja.
Ja, ja. Also ich hatte eine Handvoll von Orten, die mich mit offenen Armen willkommen geheißen haben und dazu kann ich, eigentlich sind es nur zwei, also Kotaku UK.
Sehr gut.
Und Eurogamer, das war dort war ich, fühlte ich mich immer willkommen. Zu einem geringen Grad vielleicht noch Rock, Paper, Shotgun, aber dort war es auch nicht immer ganz einfach, meine Ideen dort zu platzieren. Ja. Ja, und die WASD war auch sehr, muss ich auch noch hinzufügen, die war auch immer sehr, sehr ermutigend.
Das glaube ich sofort. Hast du es denn, wenn ich fragen darf, dann auch bei den klassischen deutschen Outlets auch mal probiert mit den Ideen und wie sah da das Feedback so aus?
Ich muss kurz überlegen. Ich habe mich sicher bei der GameStar einmal gemeldet. Das war zuerst war es ziemlich ermutigend, die Reaktion. Mhm. Aber ich war dann nicht ganz zufrieden mit dem angebotenen Geld. Und
das kann ich mir vorstellen, ja.
Wollte
ja.
ein wenig. Ich habe dann sehr höflich nachgefragt, ob es da Spielraum gäbe. Und dann habe ich nie mehr was zurückgehört. Ich weiß nicht, ob das einfach untergegangen war, aber ich hab's dann gelassen.
Das ist generell sowas. Das war eine Frage, die ich mich sowieso noch gefragt habe und die kommt aber noch. Vorher vielleicht erstmal das. Die Sache, als du für Kotaku UK über Bloodborne spielen durftest, wie war das denn eigentlich für dich? Warst du da nervös, aufgeregt? Oder weil das ist ja dann für ein direkt großes Outlet einen so, also spannenden Text über gleichzeitig ein so populäres, bekanntes Spiel schreiben, da sind ja alle Stellschrauben auf Maximum. Wie war das denn für dich? Oder war das so für dich so ein Moment, wo du dachtest, so alles klar, dafür wurde ich gemacht, los geht's, schon ist der Text fertig?
Nein, ich war sehr nervös und habe auch, keine Ahnung, wie viel Zeit ich wirklich aufgewendet habe dafür, aber ich war eine Ewigkeit daran und habe daran rumgeschraubt und stundenlang Screenshots gemacht in Bloodborne und verglichen und recherchiert zu diversen Künstlern aus dem 19. Jahrhundert. Habe dann den Text auch noch einigen Leuten zum Gegenlesen gegeben und war schon sehr, sehr nervös und war auch aufgeregt und ich habe mir das schon zugetraut, aber ich wusste halt nicht, wie gut es ankommt oder ob ich kam direkt aus eigentlich vom wissenschaftlichen Papers schreiben zu einem Artikel für eine populäre Webseite. Ja. Und da habe ich mich schon gefragt, ob ich dazu wirklich geeignet bin. Und das Feedback war dann aber ziemlich phänomenal. Also es ist, ironischerweise ist es immer noch mein bei weitem beliebtester Artikel, den ich jemals geschrieben habe.
Wow.
Ich habe eigentlich jahrelang den Erfolg meines ersten Artikels versucht zu wiederholen.
Hat das nicht geklappt in deinen Augen?
Einige waren schon. Also ich messe meinen Erfolg nicht nur an wie viele Leute es lesen und kommentieren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein bester Artikel ist. Ich meine, es ist immer noch einer meiner Lieblinge, vielleicht auch aus sentimentalen Gründen. Ich war mit vielen Artikeln sehr zufrieden und einige waren auch sehr erfolgreich, denke ich. Aber rein von den Zahlen her, denke ich, und besonders von der Reaktion auf Twitter, war der erste bei weitem der erfolgreichste.
Hast du denn damals ein Honorar bekommen, von dem du gedacht hast, okay, alles klar, das war es wert, also das entlohnt meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe und die ja offenbar sehr intensiv war, wie du beschrieben hast?
Wenn ich gewusst hätte, das ist ein einmaliges Ding, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass es sich nicht lohnt, gerade gemessen am Aufwand. Und ich meine, wenn man etwas routinierter ist, dann lohnt sich es natürlich immer mehr. Aber bei der Art von Artikel, die ich meistens schreibe, ist allein der Rechercheaufwand steht in keinem Verhältnis zur Kompensation. Ich habe es mir immer schön geredet damit, dass es halt ein bezahltes Hobby ist. Eher.
Ja, verstehe.
Eine Weile lang habe ich es schon hauptberuflich verfolgt.
Ja.
Und habe dann gemerkt, dass ich für sehr wenig Ertrag mich sehr nahe an einem Burnout bewegt habe. Und das war vor ein paar Jahren und seitdem habe ich mich dazu entschieden, das wirklich nur noch dann zu machen, wenn ich Spaß daran habe und sich eine Gelegenheit bietet. Und sonst lasse ich es sein. Es ist dafür einfach für meine Mental Health.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Diese Zeit, in der du diesem Burnout sehr nahe gekommen bist, kannst du das mal so ein bisschen illustrieren? Also wie viel Arbeit hattest du dir da wirklich gemacht und also wie hoch war denn da dein Output, um mit diesem offenbar dann niedrigen und nicht angemessenen Honorar dann und irgendwie doch um die Runden zu kommen? Also was lag denn da so alles auf dem Tisch?
Also es ist halt sehr unterschiedlich beim Freelancing. Manchmal hatte ich erstaunlich Mühe, genug Aufträge zu finden. In anderen Monaten konnte ich mich kaum vor Aufträgen retten. Also einmal hatte ich sicher schon etwa 8 Aufträge in einem Monat. Ich denke, das klingt vielleicht gar nicht nach so viel, wenn man die Arbeit nicht schon selbst gemacht hat. Oder vielleicht bin ich einfach auch ein wenig langsam oder die Art der Artikel, die ich schreibe, ist halt besonders rechercheaufwendig. Mhm. Aber das war dann schon hart am Limit für mich. Gerade auch, weil es ist halt nicht mehr ein Bürojob, wo man auch einmal einfach Routinearbeit leisten kann.
Ja.
Sondern es ist halt von jede Minute, die man investiert, ist ausgefüllt mit entweder schwierigen Texten lesen, Notizen machen oder halt das eigentliche Schreiben, das auch sicher Spaß macht, aber auch sehr anspruchsvoll und anstrengend ist. Also ich habe sicher kein 100% Pensum gehabt in dieser Zeit, aber ich war mental voll ausgelastet mit dieser Arbeit und bin da trotz sehr bescheidenem Lebensstil bin ich da nur sehr knapp über die Runden gekommen damals.
Mein Gott. Und wie lange ging diese Phase, in der du es quasi versucht hast und es irgendwie sehr, sehr knapp immer war?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht ein Jahr oder so. Mein Zeitgefühl ist nicht so der Hammer.
Wow, um Gottes Willen. Und als du dann da aus dieser Phase rausgegangen bist, was für ein Gefühl hattest du dann? Also ich kann mir vorstellen, wenn man da eine Weile dann versucht, es irgendwie mit dieser Leidenschaftsart von Texten über die Runden zu kommen und es haut nicht so hin, da ist man doch frustriert am Ende, oder? Oder wie war denn da so die Gefühlswelt bei dir?
Ja, es war, wie du sagst, es war frustrierend und auch einfach sehr enttäuschend irgendwie. Mhm. Also ich konnte die Rechnung ging für mich nie ganz auf, dass doch recht viele Leute immer sehr begeistert reagiert haben auf meine Texte. Genau. Aber der Ertrag einfach ausblieb und die Aufträge manchmal auch. Das hat für mich nie ganz Sinn gemacht, aber also auf der Gefühlsebene mindestens rational weiß ich, dass halt, wenn man eine kleine Nische anspricht, dann kann die Nische sehr begeistert sein, aber es gibt dann halt trotzdem nicht genug Klicks und Einnahmen für die Seiten. Von dem her macht's schon Sinn, aber auch für normale Artikel, die weniger Recherche intensiv sind, ist der Ertrag halt, ziemlich niedrig.
Und hast du dann die Branche verlassen quasi vorübergehend? Weil ich erinnere mich auch, wenn du so erzählst, dass vor einigen Jahren du mal so ein bisschen weg warst von Twitter vor allem, wo wir Hauptinteraktionspunkte hatten und gar nicht mehr so in Erscheinung getreten bist als Autor für diese Art von Texten. Was hast du denn in dieser Zeit dann gemacht?
Das war etwa ein Jahr. In dieser Zeit habe ich meine Karriere neu ausgerichtet. Dort habe ich ein einjähriges Volontariat im Verlagswesen gemacht, im Bereich Kommunikation und Social Media. So verfolge ich das auch weiter. Im Moment unternehme ich diese Arbeit, die mir Spaß macht, das Schreiben und das Recherchieren und alles unternehme ich vor allem als Hobby, manchmal bezahlt, manchmal nicht. Und daneben habe ich halt einen Brotjob im Kommunikations- und Social-Media-Bereich.
Ja. Ja. Und das ist ja so ein bisschen jetzt so ein einschneidender Punkt in der Biografie, sage ich mal. Ich komme gleich dazu, was jetzt quasi ab jetzt kommt. Nochmal aber ganz kurz zurückgegriffen. Ist das, also ich, das ist jetzt so eine halbe Frage eigentlich nur, aber ich höre dir so zu und denke mir, das ist schon wirklich schade, dass die Honorargestaltung da draußen es nicht erlauben, diese Art von Texten so zu veröffentlichen, dass die Autoren und Autorinnen irgendwie davon leben können. Weil die Texte, die du geschrieben hast, klar, die sind weit weg entfernt von dem, was man irgendwie Service-Journalismus nennt, aber die sind in meinen Augen noch viel wertvoller, weil sie eine ganz neue Perspektive und Ebene zu diesen Spielen aufmachen. Und man kann sich mit denen auseinandersetzen und dann nochmal einen ganz neuen Blick auf dieses Lieblingsmedium bekommen. Und die sind so wertvoll. Und dass das offenbar wirtschaftlich gar nicht möglich ist für die Autorinnen und Autoren, sowas zu veröffentlichen und einzureichen und davon leben zu können, das ist doch eigentlich eine Sauerei, oder? Das ist doch, kommt doch eigentlich dem Wert dieses Mediums gar nicht, wird dem gar nicht gerecht.
Ja, also ich bin absolut einverstanden und die Art von Artikeln, die ich schreibe, ist eigentlich auch die einzige Art von Artikel, die ich gern lese. Und ich und daher konsumiere ich eigentlich auch sehr wenig so traditionelle Game Medien. Ich denke, der einzige Blog, den man Mainstream, also der Mainstream ist, den ich regelmäßig konsumiere noch, ist Eurogamer. Ja. Weil dort halt immer wieder mal interessante Artikel publiziert werden, die, von denen ich weiß, dass sie an anderen Orten nie erschienen werden. Werden. Das ist viel wert, finde ich auch. Gerade in einer Industrie, die häufig etwas, sogar etwas feindselig sein kann gegenüber etwas kritischeren und interpretativen Ansätzen.
Ja.
Ja, das finde ich auch sehr schade und etwas deprimierend. Also ich musste regelmäßig mich distanzieren von dem Ganzen, wieder meine Motivation zu sammeln. Manchmal braucht es ein paar Monate, bis ich wieder genug Energie und Motivation hatte, um zurückzukommen. Ja.
Das glaube ich. Und jetzt habe ich das Gefühl, da schwenkt so ein bisschen dieses neue Ding in deinem und damit ja auch ein bisschen in meinem Leben mit rein. Und zwar Videogame Cosmology, ein Projekt von dir, was ich wahnsinnig spannend finde, was aber auch schon mir wieder Sorgen bereitet, wenn ich es angucke. Ich erkläre auch gleich, warum. Aber pass auf, es hat nichts mit dir zu tun, sondern nur mit meiner eigenen Erfahrung. Aber ich erkläre es gleich. Aber vorher, Videogame Cosmology, ich weiß natürlich, was es ist, aber willst du einfach mal den Leuten, ach guck mal, jetzt habe ich dich am Anfang hier reingeloggt und gesagt, du musst dich nicht selbst vorstellen, aber jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo du dein Projekt vorstellen musst. Das tut mir leid, aber der Satz ist ausgesprochen. Willst du mal den Leuten da draußen erklären, was ist das eigentlich?
Ja, ich schaue mal, ob ich es auf den Punkt bringen kann.
Wenn du es nicht hinkriegst, dann kicke ich dich raus hier. Klar, knallhart.
Klar, fair.
Ja.
Ja. Ja, also es, die Idee hatte ich schon vor längerem. Ich war schon immer sehr interessiert von alternativen Weltentwürfen und alternativen Interpretationen der Welt. Und das ist nicht nur, also einerseits natürlich in beispielsweise Fantasy Fiction oder Science Fiction, aber mein Interesse war da vor allem auf historischen Vorbildern, also als diversen Mythologien und religiösen Interpretationen der Welt, die ich sehr, sehr faszinierend finde und die natürlich sich auch in Videospielen häufig niederschlagen, gerade in fantastischen Settings. Und die Idee war, dass ich diese Weltentwürfe mir anschaue und kritisch beleuchte. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Du, Achtung, der Kick mit wenigen Sekunden Erfolg.
Genau, also die Idee, die ich auch in meiner Introduction beschrieben habe, war, dass wir die, auch unsere Welt, die eigene, dass wir die sehr, sehr häufig einfach so akzeptieren, wie sie kommt. Und dass wir haben das Gefühl, wir leben alle in einer Welt. Gerade in der heutigen Zeit, wo wo Kosmologie vor allem naturwissenschaftlich geprägt ist. Wir haben das Gefühl, wir haben höchstens unterschiedliche Interpretationen und aber leben alle in einer kohärenten Welt. Und aber das spielt natürlich auch, ich meine, in einer Welt leben kann einiges heißen, und wir leben alle in unseren eigenen, auch gesellschaftlichen Welten. In das beginnt mit der Familie und Wertvorstellungen, den Ideologien, die man vermittelt bekommt. Und man hört ja häufig, wenn sich jemand beklagt über darüber, wie die Dinge sind in der Welt, dann heißt es häufig, ja, so ist es ja nun mal. So ist die Welt nun einfach. Ein Anreiz, den ich hatte, um dieses Projekt zu starten, war ein Bedürfnis, dass mehr Menschen sich vielleicht damit auseinandersetzen, dass die Welt nicht so sein muss, wie sie ist, und dass es Alternativen gibt. Ich hoffe, indem diese Serie diverse Weltvorstellungen in Videospielen beleuchtet, dass das da vielleicht ein Bewusstsein für die vielfachen Arten entsteht, wie auch einzelne Welten sehr unterschiedlich interpretiert werden können und wahrgenommen werden können, und darüber, dass die nicht statisch sind und sich immer in Bewegung, also dass sie immer dynamisch sind und sich verändern können.
Der Auftakt dieser Essay-Reihe war bei Elden Ring. Da hast du dich mit dieser Welt dort auseinandergesetzt. Ich werde es verlinken in der Folgenbeschreibung, liebe Leute. Macht euch mal einen Tee und lest das euch durch. Es ist hochinteressant, und weitere Essays werden folgen. Und jetzt kommen wir dahin, was ich meinte eben, wo ich drauf schaue und direkt so ein Zucken bekomme, weil ich mich an meine eigene Vergangenheit erinnert fühle. Also, du bist natürlich ein völlig anderer Mensch als ich. Das sage ich jetzt einfach mal, weil ich es auch einfach gar nicht besser weiß. Aber wenn ich das sehe, denke ich sofort an, oh Gott, das ist jetzt so ein Projekt, da steht er total drauf, so ein Leidenschaftsding. Es gibt auch die Möglichkeit, das über Patreon zu unterstützen. Was machst du, um nicht dort direkt in den nächsten Burnout zu rutschen? Weil die Versuchung muss doch gigantisch sein, jetzt direkt ohne die Klauen eines Editors im Rücken selbst loszulegen und einfach zu schreiben.
Also wie ein Burnout, genau, in welcher Hinsicht meinst du?
Weil du dich da jetzt wieder so richtig reinhauen kannst und quasi viel Arbeit und Zeit in Texte stecken kannst, die jetzt auch ja erstmal nicht wieder bezahlt werden, weißt du? Also so ein Leidenschaftsding aufzumachen, wo du genau dich austoben kannst zu den Themen, die du liebst, aber dann am Ende ja dafür nicht viel Geld bekommst. Und das ist ja quasi, das ist ja ein Rezept für sich kaputt zu machen.
Ja, das ich hoffe da, dass ich auf meine reiche Erfahrung, meinen Erfahrungsschatz Burnouts vertrauen kann. Und das war mir von Anfang an auch bewusst, dass es eine Gefahr ist und dass ich da aufpassen muss. Eine Methode war, meine Erwartungen von Anfang an tief zu halten. Vor allem als ein Hobby anzusehen, dass ich einfach dann betreibe, wenn ich Lust habe. Ich habe mir auch von Anfang gesagt, dass ich nicht mehr als einen Artikel pro Monat dazu schreibe.
Ja, sehr gut.
Das hat bis jetzt eigentlich recht gut geklappt. Ich bin jetzt ganz gemächlich an meinem nächsten Artikel an der Planung daran. Bis jetzt hat es mich noch nicht in eine weitere Krise gestürzt, das Ganze. Aber ich muss vorsichtig sein, weil es ist schon ein Herzensprojekt und etwas, das mich sehr, sehr fasziniert immer. Ich kenne den Effekt.
Das freut mich ja schon mal zu hören. Das ist ja wirklich schön. Kannst du schon einen kleinen Teaser auswerfen, was du da als nächstes sitzt? Zumindest das Spiel nennen oder so?
Ja, es ist tatsächlich eine Serie innerhalb der Serie, hat sich herausgestellt.
Aha, siehste, da fängt es nämlich ist, schon an.
Die Eskalation beginnt.
Ja, genau.
Ja, also eine meiner großen Obsessionen ist Gnostik und ja. Diese frühchristliche Häresie, ja. die ganze Weltvorstellung und den Schöpfungsmythos des Christentums, wie wir es kennen, auf den Kopf stellt. Und das hat auch eine ganz eigene Kosmologie, die sehr, sehr wirr und esoterisch und komplex ist. Und es ist mir letztens aufgefallen, dass einige Indie-Games sehr konkret Bezug nehmen auf einige dieser Strömungen. Und es war dann meine Absicht, einen Artikel über gnostische Einflüsse in modernen Indie-Games zu schreiben und habe dann schnell realisiert, dass es da ein enorm breites Potenzial gibt.
Wow.
Ich weiß noch nicht genau, wie viele Artikel es geben wird, aber es werden sicherlich mindestens 3 sein, denke ich, wow. zum Thema. Und ich bin sehr motiviert und bin mir aber auch bewusst, dass es ein sehr nischiges Thema ist.
Aber geil. Also Entschuldigung, ich finde das total toll und ich bin mir sicher, da draußen sitzen auch ein paar Leute, die sich denken, das ist genau mein Juice. Nee, wie sagt man, du weißt schon, was ich meine. Gnostische Indie-Games quasi. Ich muss jetzt einfach mal fragen, kannst du eins top of the head nennen, wo du sagst, damit kann ich den Leuten auch nochmal erklären, was ich eigentlich meine.
Ja, es kommen mir gleich 3 in den Sinn. Also in Norco, Adventure Game, dort wird es nicht explizit genannt, aber die Einflüsse sind absolut sonnenklar. Also diese Idee von einer korrupten Welt, die ein Gefängnis ist für einen göttlichen Funken, die meistens als die Seele des Menschen gedeutet wird. Und diese göttliche Funken muss die korrupte materielle Welt hinter sich lassen. Das ist sehr tief verankert in der Story von Norco. Und auch sehr faszinierend, weil es ja auch ein kapitalismuskritisches Spiel ist. Also der ursprüngliche Gedanke der bösen materiellen Welt wird hier auch spezifisch auf ein ökonomisch verarmtes Gebiet angewendet, und was für mich sehr viel Sinn macht, diese Idee, dass die Welt, in der wir leben, und das wirtschaftliche Elend so stark sind, dass es ein fast spirituelles Bedürfnis gibt, all dem zu entkommen.
Also Norco, ganz kurz, ich habe das gespielt, allerdings, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut bei Steam, knapp eine Stunde lang, und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und zwar ist das so ein trostloses Spiel, habe lange sowas nicht mehr erlebt. Ist im Grunde, also man könnte es so vorsichtig beschreiben, ein Point-and-Click-Spiel. Man guckt in Szenen rein, Pixel-Art, und interagiert mit verschiedenen Punkten und bekommt viel erzählt und erzählt viel zurück. Und alles, was du gesagt hast, plus, wie gesagt, es fühlt sich wahnsinnig traurig an. Es ist trostlos, es hat mich runtergezogen. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich wertschätze ich sowas. Ich bin immerhin auch die Person, die letztes Jahr zu Weihnachten an den Feiertagen alleine mit dem Corona-Booster im Körper rumlag und Days Gone gespielt hat. Das traurigste AAA-Spiel der ganzen Welt. Das war intensiv. Und Norco mochte ich sehr, aber wie gesagt, das hat mich zu sehr runtergedrückt. Das habe ich nicht ausgehalten. Also vielleicht irgendwann mal wieder, aber das war in dem Moment einfach too much. Aber umso mehr sehe ich das, was du gerade sagst. Die Welt dort, die hat was zu erzählen. Da steckt viel drin, wenn man irgendwas durchsieht, durch die Tränen, die sich auf das eigene Auge legen.
Ja, ich meine, es macht Sinn, denn die gnostische Weltvorstellung ist eine sehr pessimistische.
So nämlich.
Auf eine Art mindestens. Das ist sie besagt ja, dass die Welt, in der wir leben, halt von vornherein dazu verdammt ist, ein trostloses Gefängnis zu sein. Und der einzige Lichtblick ist dieses Entkommen. Und das passt sehr gut zu Norco, das ein sehr deprimierendes, düsteres Spiel ist. Mir persönlich macht das nicht viel aus. Ich bin ein großer Fan von trostlosen und deprimierenden Geschichten.
Ich auch, aber das Schlimme ist, mit mir macht es halt ganz viel. Ich habe das schon an anderer Stelle mal erzählt. Ich kann in Elden Ring, das habe ich ja auch sehr gerne gespielt, ich kann meine Figur, also ich kann das Spiel nicht beenden, wenn meine Spielfigur noch in, wie heißt denn das? Ich habe es vergessen, weil es schon so lange her ist. Im Osten der Spielwelt, dieses Krebsgeschwürland. Ja, wie heißt es? Kalista?
Ich habe es auch gerade vergessen.
Ne? Also jedenfalls da im Osten. Da ist eine furchtbar eklige Landschaft und alles ist schlimm und verödet und irr. Und ich kann das Spiel nicht beenden, wenn ich weiß, meine Figur steht da noch. Und so weit geht es bei mir. Und deswegen große Wertschätzung für Trostlosigkeit im Spiel. Aber ich kann es nicht lange, weil das macht sehr viel mit mir.
Ja, das verstehe ich schon, ja. Ich habe eine recht hohe Toleranz dafür, aber ich brauche auch immer wieder mal einen Ausgleich.
Ja, das glaube ich. Dann sag doch mal noch ein zweites. Du hast gesagt 3. Jetzt bin ich natürlich neugierig, weil vielleicht springt da auch noch die eine oder andere Steam-Wunschlisten-Empfehlung hier raus.
Ja, ich denke, wahrscheinlich bist du schon vertraut mit den anderen beiden, die ich im Kopf hatte. Eines war The Excavation of Hobbs Barrow.
Da sagst du was. Also erstmal noch kurz einen Nachtrag, das wollte ich eben noch sagen, bei Norco übrigens vom selben Publisher, der auch, das ist ja jetzt peinlich, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich habe es eben noch vor Augen gehabt. Ach Mensch, Domekeeper, da war auch der René, der Macher war auch hier letztens zu Gast, genau, Domekeeper, selber Publisher. Und hier The Excavation of, das habe ich schon lange jetzt in meiner Steam-Liste seit ein paar Tagen und es wird mir von links und rechts die ganze Zeit empfohlen, ist auch ein Point-and-Click-Adventure und da wurde mir jetzt also wirklich schon für einen Point-and-Click-Adventure unerwartet häufig gesagt, damit spiel das endlich mal. Und ich habe es schon nicht gewagt, weil vielleicht kennst du es, das Ding wurde jetzt in meinem Freundeskreis schon so in den Olymp hochgelobt, jetzt erscheint es wie so ein übersinnliches Ding, dass ich eigentlich nur mich enttäuschen kann, weil alle es toll finden, dann finde ich es bestimmt doof. Und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich muss es spielen. Aber jetzt habe ich dir das weggenommen. Ich wollte jetzt gar nicht so losreferieren, aber das war natürlich jetzt eine lustige Zufallsnennung.
Ja, es wurde mir auch von allen Seiten her empfohlen. Und ich bin nicht einmal so der allergrößte Point-and-Click-Fan, muss ich sagen. Aber hin und wieder ist es schon eine sehr schöne Sache. Und das ist The Excavation of Hobbs Barrow ist ein sehr klassisches Spiel in vieler Hinsicht. Was ich am meisten geschätzt habe daran ist, dass sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben haben, historische Bezüge in das Spiel zu bringen. Also vieles lokale jetzt, ne? Folklore und so. Ich sage nichts Spezifisches. Gut. ja, und halt eben auch Figuren und Dämonen aus der gnostischen Mythologie werden explizit genannt, wobei der Kontext fehlt. Darum habe ich auch gedacht, wäre es interessant, den mal zu beleuchten in einem Artikel. Mhm.
Ich hatte das Gefühl, da kommt noch was, aber stattdessen höre ich nur eine Wasserflasche.
trockener Mund.
Ja, nee, alles gut. Ich habe nur gedacht, da kommt noch ein Nachsatz. Genau. Okay, das nehme ich sowieso mit, auch liebe Leute da draußen. The Excavation of, wie heißt es nochmal?
Hobbs Barrow.
Hobbs Barrow mit Doppel-B, glaube ich. Das ist, oder auch nur einem, was weiß ich, ihr werdet es finden bei Steam. Das ist die nächste Empfehlung und jetzt machen wir die 3 noch voll. Verrätst du es? Wer ist Platz 3?
Ja. Part 3 ist Cruelty Squad.
Das kenne ich nicht. Da muss ich direkt mal nachschauen. Aha. Erzähl mal, was ist das?
Das ist eine, es ist schwierig zu beschreiben, es ist eine Art Immersive Sim. Also im weitesten Sinne. Es wurde häufig als Immersive Sim bezeichnet. Es ist eine sehr verstörende Mischung aus Taktik-Shooter und Immersive Sim mit einer sehr einer absichtlich hässlichen Optik, die sehr so 90er Jahre, es ist alles sehr glitchy und digital und dreckig irgendwie. Und man spielt als ein Hitman und jede Mission besteht darin, dass man eine oder mehrere Ziele ermorden muss. Und die Welt ist extrem surreal und es gibt viele Geheimnisse, was natürlich auch ein Echo, also es passt gut zur Gnostik, weil Gnosis heißt ja Wissen. Mhm. Und das ganze Spiel dreht sich viel um all diese Geheimnisse, die diese digitale Welt birgt. Und ich der gnostische Einfluss ist lange an mir vorbeigegangen, bis eine Figur explizit den Namen einer gnostischen, einer mythologischen Figur trägt. Und dann habe ich natürlich weitere Ähnlichkeiten und Echos gesucht und bin da auch sehr schnell fündig geworden. Und ja, es ist sehr explizit und definitiv inspiriert von diesem Gedankengut.
Wow, das ist ja hochspannend. Also ich habe mir auch gerade Screenshots angeguckt, das sieht ja wirklich aus wie Grütze, wie so ein ganz früher 3D-Windows-Bildschirmschoner mit so Röhren und sowas und so Neonfarben, aber hoch, also spektakulär, auch was die Leute schreiben. Ich bin angetan, das kannte ich noch nicht, das nehme ich mit und die Leute da draußen auch. Das ist ja super aufregend und das heißt, jetzt schreibst du über diese Spiele Artikel und die landen dann auf deiner Website beziehungsweise alles dann unter dem Tag, sage ich mal, Videogame Cosmology.
Genau.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du vorhin kurz angerissen hast, das würde ich gerne mal hier verbinden. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bemisst für dich Erfolg nicht, wenn das viele Leute lesen. Wann würdest du denn sagen, sind denn jetzt diese Essays, die da jetzt kommen zu diesen 3 Spielen, in deinen Augen erfolgreich?
Ich denke, es gibt da 2 Kriterien. Einerseits, ja. Wenn ich damit zufrieden bin und das Gefühl habe, ich habe der Thematik, ich wurde der Thematik gerecht und habe auch etwas beigetragen, dass das so noch nicht existiert. Andererseits ist es natürlich schon schön, wenn man eine Leserschaft hat. Ich bin da recht bescheiden, wenn ich die Nische erreiche, die ich angepeilt habe, dann bin ich schon sehr zufrieden. Aber selbst das ist nicht immer ganz einfach.
Ja. Kennst du auch dieses Gefühl, es muss auch einfach raus aus dem System? Also ist es in dem Moment einfach schon ein Erfolg, wenn es dann auf Papier oder im Blog oder wo auch immer steht?
Ja, absolut. Also ja. Ich meine, es ist nie, ich bin nie 100% zufrieden mit einer fertigen Arbeit, aber alleine der Fakt, dass man es abgeschlossen hat, ist schon sehr viel wert, vor allem wenn man Tendenzen hat zum Prokrastinieren.
Ja. Also das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, du hast einen Brotjob, der nichts mit dem ganzen Kram zu tun hat. Du hast dieses Leidenschaftsprojekt Videogame Cosmology jetzt auch quasi erst gestartet, das rollt dir jetzt quasi los. Wie geht's denn jetzt eigentlich so weiter? Also sind wir gerade in der Schaffenszeit von Andreas, der sich jetzt der Luft holt und Anlauf nimmt zu einer Rückkehr in die Welt des Spielejournalismus oder ist das jetzt das neue Default? Ist das quasi der Modus operandi, der jetzt so quasi deine neue Arbeitsrealität darstellen?
Ich weiß es selbst und nicht so recht.
Spannend.
Also es ist schon meine Absicht, dass ich etwas breiter gefächert arbeite. Ich habe viele Projekte, die auch nichts mit Games oder Journalismus zu tun haben. Ich habe auch mir vorgenommen, mehr Fiction zu schreiben. Also ich habe ein erstes Buch fertig geschrieben, aber noch nicht publiziert. Ein zweites ist in den Startlöchern. Es ist Diverses am Laufen. Ich habe auch mit der Godot Engine einmal damit begonnen, selbst einen Versuch gestartet, selbst ein Spiel zu designen. Ich habe mir etwas viel zugemutet, würde ich sagen.
Open-World-Rollenspiel, oder was?
Es ist nicht gerade so, aber es ist ein kosmologisches Spiel, würde ich sagen. Also es soll eine Exploration eines von mir selbst erdachten kosmologischen Systems sein. Ich weiß nicht, wie gut das dann kommt, aber es war auf jeden Fall spaßig, das mal zu beginnen und ich bin sehr weit, aber ja, mal schauen.
Wir haben übrigens hier gerade im Hintergrund, Andreas, einen kritischen Punkt erreicht. Und zwar, meine Infrastruktur hier sieht so aus, ich habe eine WLAN-Box, die funktioniert wie immer, aber ich habe auch einen WLAN-Repeater, der hier ein bisschen Internet in mein Büro bringt. Und der hat eben eine Minute lang gestreikt. Und ich musste so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie jemand, der vor so einer Entzifferungsbox sitzt und versucht zu verstehen, was gesagt wird, wenn nur alle vier Buchstaben ankommen, hinhören. Aber ich glaube, ich habe alles verstanden und es klingt trotzdem irgendwie wahnsinnig ambitioniert, was du da machst.
Ja, ich habe jetzt den ersten Teil von dem, was du gesagt hast, nicht gehört. Das hat das Gott, Audio abgeschnitten. Ich habe nur noch gehört, dass es sich ambitioniert anhört.
Ja, genau. Ich habe referiert über meine WLAN-Box, die ganz kurz Tschüss gesagt hat. Aber jetzt scheint wieder alles zu funktionieren. Und ich habe aber bei dir auch wiederum genug mitgehört, um zu verstehen, dass das auch nach einem super spannenden Ding klingt. Was ich aber nicht ganz verstanden habe, ist das denn was auch noch erscheinen soll? Oder ist das so ein Spaßi-Ding, das Spiel?
Ja, das ist auch etwas, das ich noch nicht so recht weiß. Ich muss mal schauen, wie viel Sinn das macht, da viel Zeit zu investieren. Und ja, ich versuche mit meinem neuen Ansatz daran zu gehen, dass ich es mache, solange es mir Freude bereitet und sinnvoll erscheint. Daher habe ich in den letzten Wochen auch nicht sehr viel Zeit darin investiert, weil ich einfach keine Energie dazu hatte. Aber ich lasse mich überraschen, wenn ich dann wieder mag, dann setze ich mich wieder dran, und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Bis jetzt hat es Spaß gemacht, das ist auch schon etwas.
Das ist ja eigentlich, wenn man so zuhört, klingt das ja eigentlich ganz cool, weil du machst jetzt so ganz unterschiedliche Dinge und lässt dich da auch leiten, so ein bisschen von dem, worauf du da Lust hast. Könntest du sogar vor dem Hintergrund sagen, es war eigentlich ganz gut, dass vor ein paar Jahren das gar nicht so geklappt hat mit dem nur vom Spielejournalismus leben, weil du jetzt quasi an dem Punkt bist, wo du ganz viele unterschiedliche Dinge einfach ausprobieren kannst?
Ja, es ist lustig, dass du das sagst, weil genau den Gedanke hatte ich auch schon. Also eine Weile lang war ich sehr frustriert, dass es keine Karriereaussichten gibt. Also mindestens bei dieser Arbeit, die ich mache, dass es das nicht gibt. Und mittlerweile denke ich, bin ich schon froh darum, weil ich wäre auch nicht glücklich geworden mit einer Karriere nur im Game-Journalismus. Also ich bin eine Person, die diese Abwechslung braucht, ich brauche diese Freiheit, Projekte anzufangen und vielleicht auch mal wieder fallen zu lassen, aber dass ich diese Zeit und Kapazität habe, da neue Dinge auszuprobieren, das ist mir ein großes Anliegen.
Mega cool. Und vielleicht ja sogar eines Tages ein Podcast. Also ich hatte dich jetzt hier und ich fand es sehr toll und vielleicht fandst du es ja auch angenehm und jetzt gehst du hier raus und denkst dir, mein Gott, das nächste Ding wird ein Podcast zu Videogame Cosmology.
Also ich muss sagen, ich fand's erstaunt angenehm.
Oh, erstaunlich. Du hast die Hölle erwartet und es wurde aber nur der Vorhof.
Ja, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist ja. Ich dachte, ich fände es schwieriger, was. Ja, so. Hab fast schon vergessen, dass es aufgenommen wird.
Ja, aber da freue ich mich. So soll es nämlich sein. Ich finde das auch so spannend, einfach weil du hast es schon ganz am Anfang gesagt, wir sind ja einander quasi schon Teil in diesem Internet, schon seit Jahren. Also, warte mal, lass mich doch einfach mal noch ganz kurz jetzt hier live. Ich gehe jetzt mal ganz kurz live in unsere DMs rein. Und jetzt scrolle ich einfach mal ganz nach oben. Und jetzt gucke ich mal, wann unser erster Austausch stattfand. Moment, ich scrolle schon.
Das wird interessant.
Also, pass auf. Die erste Nachricht stammt an dich und das war, glaube ich, auch wirklich mein Kontakt. Also wir folgen uns offenbar seit Februar 2016. Das heißt, seit einfach mal fucking 6 Jahren. Das ist schon sehr viel. Und dann steht hier eine Frage, die ich dir übrigens jetzt zum Abschluss auch nochmal stellen will. Wie lustig. Also pass auf, ich zitiere. Vom 4. Juli 2017, da habe ich dir Folgendes geschrieben. Hi, entschuldige, dass ich dich hier einfach so anschreibe und du kannst jederzeit Nein, danke und so weiter sagen, aber ich habe nun doch eine Frage, die ich dir stellen muss. Freelancest du eigentlich auch im deutschsprachigen Videospielbereich oder konzentrierst du dich wirklich 24/7 auf den englischsprachigen Raum? Das war meine erste, sehr höfliche, muss ich sagen, Nachricht an dich. Und ich will das noch kurz erweitern um einen Halbsatz. Das war nämlich eine Frage, die hat mich wirklich auch interessiert, weil du machst ja wirklich einen Großteil deiner Arbeit auf Englisch. Und jetzt frage ich einfach nochmal abschließend, warum eigentlich? Was gibt dir die englische Sprache, was dir die deutsche nicht gibt? Oder ist das eine Sache des Publikums? Oder kam das so durch den Kotaku UK-Auftraggeber? Was steckt da dahinter?
Wieder eine gute Frage. Und ich habe ja Anglistik studiert und bin dort aus welchen Gründen auch immer auf den Geschmack gekommen, auf Englisch zu schreiben. Ich kann nicht wirklich sagen, wieso, aber es gefällt mir einfach, auf Englisch zu schreiben. Und ich schreibe auch gerne auf Deutsch, aber vorwiegend schon auf Englisch. Ich lese auch fast ausschließlich auf Englisch. Und kann auch wieder nicht genau sagen, was mir an der Sprache so gefällt, aber ja, also wenn das Publikum ist natürlich auch eine Erwägung. Also es kamen da mehrere Faktoren zusammen, dass ich die Sprache mag und sich gerne darin schreibe, dass das Publikum ein größeres ist. Das waren mehrere Faktoren. Ja.
Guck mal, habe ich jetzt auch noch eine Antwort auf diese jahrtausende alte Frage bekommen. Andreas, ich danke dir sehr. Das war wirklich ein schönes Gespräch und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, war cool, jetzt einfach auch mal mit deinem Profil quasi auch eine Stimme endlich zu verbinden. Jetzt habe ich das auch abgeschlossen und kann dir jetzt von ganzem Herzen einfach alles Gute für Videogame Cosmology wünschen. Ne? Wie gesagt, liebe Leute da draußen, der Link zum Elden Ring Artikel, der quasi als erster in dieser Reihe, die jetzt noch größer werden wird, wie ihr gehört habt, erschienen ist, den findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dir nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für deine Zeit.
Danke. Und, danke dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, sehr gerne. Und dann hören wir uns einmal nochmal in ein paar Jahren. Dann frage ich nämlich, was ist denn aus dem Projekt geworden? Da bin ich jetzt schon gespannt. Aber kein Druck, klingt um Gottes gut. Willen. Gut, ich wink dir zu. Ne? Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss, Tom.
So, vielen Dank. Ich verneige mich vor Andreas, der Zeit und Lust mitgebracht hat, mit mir zu sprechen, aber auch vor euch Menschen da draußen, nicht nur, weil ihr ebenfalls hier jetzt zugehört und fleißig mitgeschrieben habt, sondern weil ihr auch in letzter Zeit mir wieder gehäuft E-Mails geschrieben habt, Feedback freundliches zu Okay Cool und meiner Arbeit hier. Und außerdem haben sich wieder einige neue Leute bei Steady eingefunden. Das ist eine ganz große Neuigkeit für mich. Ich freue mich da immer ganz doll darüber, wenn Menschen ihren Weg, zum Beispiel über die Folgenbeschreibung dieser Folge, finden zur Steady-Welt, wo man für knapp 5 € im Monat ganz besonders viele und tolle weitere Podcasts hier von mir und vielen Gästen produziert freischalten kann. Ansonsten fühlt euch jetzt hier eingeladen, dieses Programm hier mit Sternchen zu bewerfen bei Apple Podcasts und Spotify und so weiter und so fort. Auch das ist eine großartige Art, diesem Podcast zu einem noch größeren Publikum zu verhelfen. Und ansonsten würde ich einmal sagen, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, beziehungsweise an jedem anderen Tag, wann immer ihr wollt. Ich denke an euch und bis bald. Tschüss!